Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und der Special-Review zu AEW's Battle of the Belts. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Guten Morgen.
Das ist absolut korrekt und wir sind gerade gut beschäftigt, würde ich mal sagen. Wir haben gestern bis knapp Mitternacht gepodcastet und jetzt hier noch Battle of the Belts hinterher.
Ja, also es ist wieder der Workaholic-Modus. Es erinnert mich an diese eine Woche, wo im Wrestling gefühlt alles passiert ist.
Das stimmt.
Wo dann auch noch irgendwie SmackDown auf Fox debütiert ist und wir beim Tech Festival aus deinem Auto gepodcastet haben. Es war eine wilde Zeit.
Es war verrückt. Wir haben natürlich uns vorgenommen, jetzt hier auch AEW Battle of the Belts zu besprechen. Ein Special, was hier auf TNT lief. Und Kai, was im Vorfeld so ein bisschen merkwürdig angekündigt worden ist. Also ich weiß, viele hatten andere Vorstellungen von dem Event. Dann kam irgendwann raus, okay, es ist nur eine Stunde. Dann kam irgendwann raus, okay, wir haben zwar einen Hangman Adam Page und auch die Lucha Bros auf dem Promo-Cover gehabt, aber eigentlich spielen die gar keine Rolle. Alle Titel werden nicht verteidigt werden. Es war schon ein bisschen ein Kuddelmuddel im Vorfeld. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Also auch gerade bei dem Namen und so wie es beworben wurde, dachte ich, alles klar, wir kriegen jetzt hier Night of Champions. Also jeder Titel wird verteidigt und als es dann hieß, das geht eine Stunde, habe ich mir gedacht, werden halt anscheinend kurze Matches für alle Belts und ja, es war ein bisschen komisch, dann hieß es auf einmal, letztendlich gibt es dann doch nur zwei Matches und dann wird dann noch kurz oder knapp noch der FTW-Belt angekündigt, der ja auch eher so ein bisschen egal ist, wenn man mal ehrlich ist und also ja, ich fand das alles ein bisschen komisch, weil man damit so großen Erwartungen dran ging und hast gesagt, oh, der Hangman, der kämpfte auch, krass. Und letztendlich ging es dann um den TNT-Belt, jetzt eben um den Interims-TNT-Belt, kommen wir gleich nochmal zu, um den FTW-Belt und den AEW Women's Championship.
Genau das. Und letztlich ist dieser Name ist ja ein Relikt aus der Vergangenheit. Das macht AEW sehr gerne, dass man hier einen Namen aus der Vergangenheit nimmt und den quasi verwendet, um eine aktuelle Show zu präsentieren. Battle of the Belts gab es damals bei NWA in Florida. Also Championship Wrestling from Florida, damals innerhalb der National Wrestling Alliance. Und das war vor knapp, ich sag's mal, 36 Jahren, so Pi mal Daumen gerechnet, da gab's NWA Battle of the Belts zum allerersten Mal und da trafen im Main Event der gute Ric Flair und Wahoo McDaniel aufeinander. Oftmals war da auch das Konzept, dass man quasi zwei Champions gegeneinander haben könnte. Das hat man auch hin und wieder mal gemacht, aber ich fand die PR, die man hier im Vorfeld getätigt hat, nicht so wirklich stark und wie du richtig schon angekündigt hast, es fühlte sich dann dadurch auch ein bisschen kleiner an, als es vielleicht hätte sein müssen. Letztlich, und da nehme ich schon mal mein Fazit vorweg, hat sich eigentlich angefühlt wie eine mit mehr Gold behangene Episode von Rampage, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und da werden wir gleich noch zum Fazit drüber sprechen. Aber kommen wir dann gleich auch hier zur Show, weil da gab es ja auch im Vorfeld natürlich einige Veränderungen, weil eigentlich hätte ja Sammy Guevara auf Cody treffen sollen. Also Cody hätte hier seinen frisch gewonnenen Titel gegen den ehemaligen Champion verteidigen müssen. Aber Kai, es kam anders.
Genau, es kam das Medical Protocol oder jemand war nicht medically cleared. Also don't call it Corona. Das, was man ja so ein bisschen vermutet. Wenn man jetzt ja an den Instagram-Post war es, glaube ich, von Cody denkt, wo er sagt, hier Leute, impfen und sowas ist schon wichtig, kümmert euch mal drum. Liegt natürlich die Vermutung nahe, dass er sich irgendwie infiziert hat, in Quarantäne muss, was auch immer.
Er hat auch in der Story hat er dann nochmal ausführlich geantwortet und hat dann auch geschrieben, dass er sehr viele Rückmeldungen bekommen hat, gerade auf die Absage und dass er und Brandy sich gerade in häuslicher Isolation, also in Quarantäne befinden und dass sie beide positiv auf Corona getestet worden sind, auf Covid getestet worden sind und dass sie jetzt das Möglichste tun, um ihre Familie zu schützen und dass es natürlich auch für sie eine unangenehme Situation ist und eine stressvolle Situation, weil sie eben, ja, man weiß nicht genau, was daraus wird, ne? Aber scheint ihnen soweit gut zu gehen. Aber AEW selber hat das so ein bisschen hinterm Vorhang gehalten. Cody hat es dann zumindest über Instagram doch relativ deutlich gesagt, dass es eben eine Covid-Erkrankung bei ihnen beiden ist.
Weil ich auch immer quatschig finde. Also sag es doch einfach.
Ja.
Also auch als keine Ahnung, immer dieses Hin und Her, das nervt mich auch, wenn das dann, das hat mich bei WWE genervt und das finde ich bei AEW genauso kacke. So, wir leben doch in dieser Pandemie, also das ist ja alltäglich. Sag doch einfach, der Mann hat Covid.
Ja.
Fertig.
Der also kann ja auch nichts für, so in dem Sinne. Das ist halt nur mal so.
Der wird jetzt nicht den Handlauf vom Madison Square Garden abgeleckt haben. Ja, keine Ahnung. Und dann immer dieses Rumgedruckste, das finde ich bescheuert.
Ja, auf jeden Fall musste man deswegen natürlich hier das Match umstellen und man hat dann gesagt, wir krönen einen Interims-Champion und es treffen Dustin Rhodes und Sammy Guevara aufeinander. Und ich habe auch mich ein bisschen gefragt, wie wird denn das jetzt mit dem Interims-Champion? Normalerweise ist es ja so, bei UFC kennt man das, dann wartet man quasi so lange, bis der amtierende Champion wieder fit ist und dann treffen quasi Interims-Champion und der amtierende Champion aufeinander und dann werden die Titel wieder vereinigt und dann hat man wieder nur ein Belt und so wird es jetzt auch sein. Also auch um das mal klarzustellen, weil es gab auch im Vorfeld anscheinend so ein bisschen Unklarheiten, ob Dustin Rhodes einfach nur quasi ein Ersatz für Cody wäre und dann, wenn er gewinnt, dann bleibt Cody Champion oder dann, wenn er verliert, dann ist Sammy Champion. Nein, wir haben jetzt quasi zwei TNT-Title und die werden dann unified ab einem gewissen Punkt, wenn Cody wieder fit ist und dann kann man ja auch die Story fortsetzen, so kann man auch schon mal fortgreifen. Genau. Ja, so war's. Auf jeden Fall ein bisschen durcheinander alles, aber da können wir dann auch schon Richtung Card gehen hier. Wir haben drei Matches bekommen und das Match um die Interims TNT Championship hat auch gleich den Anfang gemacht. Ich muss erstmal wieder sagen, ich finde, bei so Specials kann man auch ruhig ein bisschen was Special drumherum machen.
Das ist halt, wie du gesagt hast, das sah sehr nach Rampage aus. Also das war so, klar, da hat es ein bisschen anderes Intro gehabt, als würdest du durch so ein Kaleidoskop gucken. Aber ich hatte jetzt kein Big-Time-Feeling, klar. Es war jetzt auch in Anführungsstrichen ja nur ein TV-Special und kein Pay-Per-View, ne?
Ja.
Aber dafür, dass es ein TV-Special ist, hat es sich nicht so special angefühlt.
Das ist leider so. Und wir haben dann eben hier im Opening Contest Dustin Rhodes gegen Sammy Guevara. Eigentlich ja auf dem Papier Sammy der klare Favorit, oder?
Ja, absolut. Also man dachte auch hier, das ist so ein Überbrückungsding. Gut, Cody ist eben nicht da, stecken wir das in den Ring. Sammy Guevara gewinnt das Ding hier ganz klar und dominant. Ich sag mal so, ist nicht passiert.
Ganz klar und dominant war es nicht, aber es war am Ende dann natürlich doch Sammy, der das Ding hier nach Hause fahren konnte. Aber es war ein durchaus ansehnliches und schönes Match, wie ich finde, was die beiden hier abgeliefert haben. Am Anfang mit den Respektsbekundungen der beiden, dann auch mit diesem klassischen Dustin Rhodes Spot inzwischen, ne, wo Sammy Gas gibt und die schnellen Aktionen auspackt und Dustin erstmal verschnaufen muss. Ja, und es gab ja dann vor allem, wollen jetzt keine klassische Move-by-Move-Review hier machen, aber eine große Geschichte war natürlich die Sache mit Sammys Bein, was hier dann angeschlagen gewesen ist und was wir auch vorher dann gehabt haben, wo es dann nach draußen ging, wo Sammy fast ausgezählt worden ist. Also man hat hier schon versucht, auch Spannung ins Match reinzubringen, Kai, oder?
Ja, und auch so verschiedene Sachen aufzugreifen, ne? Also wie gesagt, gerade das mit dem Tempo, das fand ich ganz witzig, wo du auch gesehen hast, die haben einen ziemlich durchchoreografierten Anfang gehabt. Dann ging es ja um Tempo, Tempo, Tempo und dann eben Dustin Rhodes, oh Mann, ich bin so ein aller Mann. Ich mochte auch das Einbinden von Arn Anderson mit der Glock, wo man dann einmal, wo Sammy das quasi versucht hat und wo dann irgendwann auch Fuego rauskam, also Fuego del Sol, den Tisch aufbaut und wo dann auch einfach nur Arn Anderson sagt, du gehst jetzt und er so, nee, ich gehe nicht. Und dann so tut, als würde er dann seine Waffe ziehen und dann Fuego del Sol abhaut. Fand ich ganz unterhaltsam, muss ich sagen. Den 9-Count fand ich übrigens ein bisschen doof, weil das war, also, weil er lag hier wirklich bis 9,5 und springt dann in den Ring. Das war mir persönlich ein bisschen zu überdramatisiert.
Ja, weil ohnehin hier die großen Spots, die wir gehabt haben, also neben diesem Beinbearbeiten, was wir dann ja bei Sammy gesehen haben, der dann gerumpelt ist, der ist aber eigentlich de facto dann auf lange Sicht keine Rolle gespielt hat, der dann trotzdem die Flips nach draußen gesprungen ist. Und da war natürlich wieder so ein Moment, wo ich mich geärgert habe. Auch habe ich mich darüber geärgert, dass quasi hier so ein Piledriver nach draußen, also draußen auf die Matten quasi, dass das wurde ja dafür verwendet, um diesen 9,5-Count hier anzuteasern. Aber dann lass doch Sammy ein bisschen anders leiden. Sammy, der liegt halt am Boden, wartet bis 9 und dann springt er auf, wie von der Tarantel gesprochen, und rutscht zurück in den Ring. Und klar, die Zuschauer fressen das auf. Ich muss aber sagen, das hätte man ein bisschen anders verkaufen können. Und wir hatten das im späteren Verlauf auch noch mal. Du hast gerade den Tisch angesprochen. Da gab's ja noch den Canadian Destroyer vom Apron durch den Tisch nach draußen.
Ja, ist ein geiler Spot. Also, ne, da rastet man auch und sagt so, ach krass, besonders wenn es dann Opa Dustin Rhodes nochmal zeigt, sagst du, so, oh, heftig. Was ich auch nicht verstanden habe, also ja, Wrestling natürlich alles dumm und das legt man sich immer so aus, wie man es braucht. Aber seit wann darf man denn Tische benutzen in Matches, ohne dass es die Tür ist? Also, das war jetzt bei Rey Fénix so, das war jetzt auch hier in diesem Match so. Das war im Main Event auch so, dass dann ein Tisch benutzt werden. Also, was soll das denn? Sowas finde ich doof.
Ja, es ist eine lockere Regelauslegung, so würde ich es einfach mal titulieren. Aber das sind so die Sachen, die kann man hier kritisieren. Also, das ist natürlich eine sehr moderne Art und Weise, wie man hier Wrestling verkauft, wo eben solche Aktionen zum einen gehen und zum anderen auch irgendwo dazugehören. Mich hat's ein bisschen gestört, weil ich finde, dass man eigentlich mit dieser Beinbearbeitungsstory und mit dem, was sich daraus ergeben könnte, da hatte man eigentlich eine gute Story. Ich hätte das nicht gebraucht, sagen wir es einfach mal so. Wie war's bei dir?
Ja, also das ist eigentlich schwierig, weil ich muss trotzdem sagen, wenn ich das Match im Ganzen sehe, hatte ich damit echt viel Spaß, weil da waren geile Aktionen drin, krasse Spots. Aber wenn ich das Ganze jetzt analytisch betrachte und das vielleicht auch kaputt reden möchte, gibt's da echt viele Sachen, an denen ich mich krass aufhängen kann.
Ja.
Also wenn ich einfach nur davor sitze und sage, ich will ein geiles Match sehen, habe ich damit super viel Spaß. Wenn ich aber so ein bisschen als Podcast-Kaider rangehe, sage ich auch, gut, dieser GTH von Sammy Guevara, der war super gestaged, wo man einfach sagt, ja gut, Dustin Rhodes, geh mal aufs Top Rope, dann kann ich dich einfach ergreifen zum Beispiel, ne?
Ja.
So. Gehst da hoch, wie so eine vollgeschissene Menschenhaut, kannst dich kaum festhalten. Also das fand ich doof. Dann gab's auch immer wieder krassere Aktionen. Du musst dir auch überlegen, Sammy Guevara hat ja einfach 3 Crossroads gefressen. Also, wir sind hier jetzt ja nicht bei WrestleMania, so nach dem Motto. Wo du sagst, wir sind hier beim großen Pay-Per-View, jetzt gibt's hier den und den und den Finisher. Das wird auch immer unbesonderer, den Crossroads irgendwie zu zeigen. Klar, mittlerweile ist es dann eher der Tiger Driver, aber so Sachen finde ich da manchmal ein bisschen blöd.
Ich fand's auch, es war ein bisschen viel. Es war ein bisschen viel, zwar auf über einer Viertelstunde, die wir hier gehabt haben, aber die beiden haben wirklich auch hier probiert, natürlich durch diese großen Aktionen das Match besonders wirken zu lassen. Und ich bin da bei dir, das war ein unterhaltsames Match. Aber es ist kein Match, über das man noch, so wie wir es jetzt tun, wirklich länger nachsinnieren sollte, weil das hatte seine Ecken und Kanten und gerade in der Psychologie innerhalb des Matches hat das nicht alles Sinn ergeben, gerade auch was das Verkaufen von Aktionen angeht. Wie gesagt, also die eine Crossroads, den er da gefressen hat, der gute Sammy, also wie er den genommen hat, dieses Verdrehen oder auf dem Kopf landen, ja, quasi, crazy. Und irgendwann muss man dann eben auch sagen, okay, da müssen auch die großen Aktionen zu einem Sieg führen. Und gerade nach diesem Canadian Destroyer, dass dann der gute Sammy dann nach noch einem Crossroads dann quasi aufspringt und das Ding hier ja per Einroller. Nach
2 Crossroads.
Ja, nach 2 Crossroads, ja. Und dass er es dann per Einroller gewinnt. Ich kann damit leben, das Ergebnis ist war vorhersehbar. Das Match war ordentlich, aber denk nicht zu viel drüber nach. Das ist so mein Tipp, weil es war wirklich ein bisschen Matsch. Aber die Aktion, gerade von dem Dustin Rhodes, der ist ja nicht mehr gerade der Allerjüngste. Es ist nach wie vor beeindruckend, den, ja, im Ring zu sehen und was der da fähig ist einfach. Das ist absolut da. Aber ich finde, in den ganzen großen Aktionen ist für mich die Story ein bisschen untergegangen, außer Sammy frisst alles und am Ende gewinnt er das Ding.
Ja, durch einen Roll-Up.
Durch ein Roll-Up, genau.
Ja, was mich auch ein bisschen gestört hat, wo du sagst, okay, wir machen hier 400.000 Finisher und krasse Aktionen, aber am Ende gewinnt ein Roll-Up das Match. Ja, gut. Also, ja, ne? Das ist, wie gesagt, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt. Aber Sammy Guevara ist dann eben der Interims-Champ und macht quasi da weiter, wo er aufgehört hat.
Ja.
Es gibt einen dicken Brawl, der auch sehr cool aussah, weil er sehr echt wirkte. Das mag ich ja ganz gerne, zwischen Daniel Garcia und ihm.
Genau.
Und dann haben wir dann direkt die Ankündigung für Dynamite, dass es dann heißt Sammy Guevara gegen Daniel Garcia um den TNT Interims Championship. Warum nicht?
Ja, habe ich auch Lust drauf. Also Daniel Garcia hat ja auch Beef mit dem Inner Circle, namentlich mit Chris Jericho. Warum soll man da nicht auch das hier noch mit einbinden? Ist so eine clevere Art, das zu machen. Und ich fand es auch gut, dass man ihn hier gehabt hat. Und ganz offensichtlich hat man ja auch hohe Erwartungen an Daniel Garcia. Kann ich auch durchaus verstehen. Und man möchte den entsprechend einsetzen. Warum soll man dann so ein Event wie jetzt hier nicht dazu nutzen, um ihn da entsprechend zu platzieren? Kann ich mit leben. Und bis Cody dann wieder fit ist, das kann ja vielleicht auch ein bisschen länger dauern. Bei Roman Reigns ging es relativ schnell. Jetzt bei Cody und Brandy muss man mal abwarten, wie schnell das geht. Aber so hält man den Titel warm und man hält diese Story warm. Da kann ich mit leben und man lässt auch gleichzeitig mehrere Storyfäden hier ineinander laufen. Kann man so machen. Kai, nächstes Match?
Nächstes Match.
Das ist der Kampf um die FTW Championship. Und da treffen Matt Sydal und Ricky Starks aufeinander. Erstmal, ich finde es schön, dass wir Ricky Starks jetzt offensichtlich wieder regelmäßiger sehen und im Ring sehen. Das finde ich auch super. Natürlich FTW Title mit Taz am Mikrofon. Da wurde auch ein bisschen hier verkauft. Wir hatten natürlich auch Powerhouse Hobbs mit am Ring, ganz wichtig. Der saß erstmal ganz friedlich da. Sollte nicht ganz so friedlich bleiben, um es mal vorsichtig auszudrücken. Wie hast du hier das Match gesehen, Kai?
In erster Linie kam mir das vor wie heftiges Filmmaterial. Also als es angekündigt wurde.
Ja.
Also klar, der FTW-Title, ja, der ist halt auch irgendwie irrelevant. Also der wird dann mal als krass präsentiert, wenn sie ihn gerade brauchen, aber sonst wird er häufig nur spazieren getragen. Zumindest habe ich so das Gefühl. Und wir hatten ja auch schon im Ausblick drüber gesprochen, dass du ja auch in Ricky Starks was siehst. Und klar, der hat ja auch ein gewisses Charisma, aber mich persönlich holt er noch nicht so ab. Also irgendwie sehe ich den und denke mir, ja, gut, ist halt da, gibt viele andere, die ich mir lieber angucken würde. Da ist ein bisschen das Problem dabei. Hier zum Match waren viele geile Aktionen drin. Also ich bin auch immer noch großer Fan von den Kicks von Matt Sydal, gerade wenn er dann hochspringt und quasi auf Kopfhöhe ist und dir so einen Spinning-Kick gibt, wo ich mir denke, Respekt, könnte ich jetzt so nicht aus dem Stegreif. Also da sind viele witzige Sachen bei. Ich mochte auch den Suplex von einem Ricky Starks, wo er dann erstmal so 5 Runden im Kreis läuft im Ring. Das war auch sehr, sehr beachtlich. Ich fand den Spear geil von Ricky Starks, weil er nicht so normal spearmäßig gesprungen ist, sondern eigentlich wie so eine Kanonenkugel selber nach vorne springt mit dem Kopf und die Hände so weglässt. Das mag ich. Aber das war, konnte man auch okay gucken. Ist nichts, worüber ich länger nachdenken muss. Ja, war aber dann für das, was es war, okay.
Ich fand's in Ordnung. Ich finde auch, dass man Matt Sydal hier hat gut aussehen lassen. Also er hatte da auch Ricky Starks nach der Meteora ja auch wirklich knapp an der Niederlage gehabt. Und insgesamt ja auch die Story, wurde wieder das Bein bearbeitet mit den Kicks, also wo Ricky Starks auch so ein bisschen gerumpelt ist nach den Tritten von Matt Sydal und Matt Sydal ja auch immer die großen Aktionen ausgepackt hat. Also ich bewundere den auch dafür, was der für Aktionen noch springt. Ich meine, der ist seit Ewigkeiten dabei und so die Hurricane Runners von ihm oder auch die Twisting Sentons und alles, das sieht halt richtig geil aus. Und ich finde, das war ein solides Midcard-Match. Also es ging jetzt 9 Minuten knapp, da darf man jetzt auch nichts von erwarten. Aber ich finde, man hat es hier gut gemacht, dass Ricky Starks in seiner Heel-Persona gut aussah und dass Matt Sydal trotzdem noch wie jemand aussah, wo man gedacht hat, ja gut, mit ein bisschen mehr Glück und ein bisschen mehr, weiß ich nicht, Esprit hätte er das Ding hier vielleicht nach Hause fahren können und hätte sich dann hier den Titel umschnallen können. Deswegen konnte ich damit ganz gut leben. Also mir hat das Match auch hier Spaß gemacht. Zum Thema Ricky Starks. Ich finde, er sollte mal ein bisschen runterfahren mit seinen Gesten. Was dem fehlt. Ist
anstrengend, ne?
Er macht zu viel in meinen Augen. Also dann macht er hier seine Hand an Kopf und Runterschaugeste. Dann macht er zwischendurch Jushin Liger nach, also dieses Posen. Dann macht er andere Gesten. Dann macht er Grimassen in die Kamera. Der muss mal ein bisschen runterfahren. Und ich habe im Ausblick gesagt, so, er erinnert, das ist ja so ein Vergleich, der oft gezogen wird, so ein bisschen an The Rock äußerlich, ne, von den Klamotten, auch vom Gesicht her und so vom Look her so ein bisschen. Was ihm halt fehlt, ist diese Souveränität und diese großen Gesten, die The Rock eigentlich groß gemacht haben. Der bringt sehr viel Charisma mit in meinen Augen, aber den muss man noch so ein bisschen lenken und manchmal ist da weniger einfach mehr. Und das hat mich hier tatsächlich gestört, dass er teilweise absolut überdreht gewesen ist, was nicht notwendig gewesen wäre. Und ich musste übrigens auch in unser Gespräch zu Brock Lesnar und Latzhosen denken. Große Männer tragen heutzutage offensichtlich gern Latzhosen, wie hier auch Powerhouse Hobbs.
Stimmt. Vielleicht ist das der neue Style für sehr, sehr muskulöse Männer. Und ja, er saß ja auch relativ böse draußen rum, hat sich mal so ein bisschen eingemischt, indem er gesagt hat, du lässt den Ricky, sag jetzt mal in Ruhe. Und ja, also, ne? Wie gesagt, also das war ein solides Match, aber jetzt nichts, was ich mir nochmal angucken werde.
Nö. Dafür war es ja auch nicht da, sondern es ging ja eher darum, dass man hier auch Ricky Starks nochmal präsentiert hat, dass man den ihn und Powerhouse Hobbs nochmal präsentiert hat. Und da hat man ja dann auch gesehen, da gab man dann auch im Nachgang noch was. Also wir können es ja sagen, es gab den Rochambeau von Ricky Starks zum Ende und dann auch zum absolut klaren Finish. Du hast den Spear angesprochen, das war dann der Aufgalopp quasi zum Finish hier. Und dann hat Ricky Starks das Ding hier gewonnen. Das haben wir alle auch erwartet, aber ganz wichtig ist auch, dass danach ja auch noch was kam, weil dann kam ja Powerhouse Hobbs auch noch mal in den Ring und Ricky Starks hat sich ja hier auch als schlechter Gewinner erwiesen, hat Matt Sydal noch mal attackiert in der Ringecke und Powerhouse Hobbs hat den guten Sydal gewürgt und dann bekam der aber Unterstützung von Lee Moriarty, auch jemand, der mit viel Vorschusslorbeeren hier als Newcomer zu AEW gekommen ist. Hat hier nicht so viel ausrichten können, aber dann kam Dante Martin und dann wurde es ein bisschen interessanter.
Genau, dann hat er ja erstmal Ricky Starks kurz umgehauen und dann gab es ja auch den Staredown noch mit Powerhouse Hobbs, die jetzt ja auch bei Dynamite ihr Match haben.
Genau.
Ja, also halt auch da nochmal das natürlich die Chance genutzt, um dann wieder ein weiteres Match für Dynamite aufzubauen, wie man es auch ähnlich bei Garcia gegen Sammy Guevara gemacht hat.
Ja. Eben, und hat ihn dann ja auch mit dem Double Dropkick rausgeschickt, also den großen Mann hat dann hier klar gemacht, so, also auch wenn du der Größere bist. Und ich war ja verwundert, wie groß Dante Martin ist, also rein von der Körperlänge her.
Ja, der, der ist schon, nee, das merkt man schon, der ist ein richtiger Lulatsch, finde ich.
Ja, ja, eben. Ich habe den irgendwie, in meinem Kopf ist der kleiner. Ja. Und dann habe ich die beiden hier nebeneinander gesehen und dachte mir so, ach, guck mal, der ist ja fast sogar noch ein bisschen größer als Powerhouse Hobbs. Und das war eben hier der Sinn dahinter, dass man gesagt hat, hier, Dante kann auch gegen den stärkeren Hobbs was ausrichten, hat ihn mit einem Double Dropkick rausbefördert. Cleverer Aufbau. Also warum sollst du nicht versuchen, die einzelnen Shows, die du präsentierst, auf verschiedenen Sendern, weil das hier läuft auf TNT, nächste Woche Dynamite läuft auf TBS, warum sollst du nicht probieren, das zu bewerben und entsprechend dann zu sagen, ach übrigens, hier, diese Matches finden auch statt. Finde ich clever. So. Und damit haben wir das zweite Match hier in the books und sind auf dem Weg in Richtung Main Event. Und Main Event war natürlich das Match um die AEW Women's Championship zwischen Dr. Britt Baker DMD und ihrer alten Rivalin Riho. Und das mochte ich hier übrigens sehr gern, dass wir ein schönes, kurzes, knackiges Video noch zu der Fehde der beiden bekommen haben, oder?
Ja, wo sie dann quasi beschreiben, Britt Baker hat es eben nie geschafft, Riho zu besiegen. Riho war dann doch immer die Überlegene. Und darum geht's dann letztendlich. Schafft sie es eben heute hier, Riho zum ersten Mal zu besiegen oder holt Riho wieder den Sieg nach Hause und wird erneut Women's Championess.
Genau. Ganz wichtig hier natürlich zu erwähnen, dass Britt Baker mit Jamie Hayter und Rebel zum Ring kommt und in der Entourage, da kriselt's ja so ein bisschen, um es mal vorsichtig zu sagen. Und das hat man hier eigentlich sehr schön auch in das Match eingebaut. Also ich sag's vorweg, ich fand das Match sehr gut. Mir hat's richtig gut gefallen, weil du neben der Action auch diese Story hast zwischen Jamie Hayter, Rebel und eben Britt Baker. Und das hat man gleich zu Beginn aufgegriffen, wo es ja ordentlich zur Sache ging. Riho Baker nach draußen schickt und dann einen Dive nach draußen zeigen möchte. Hast du es übrigens bemerkt, am Anfang bei der allerersten Aktion, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Side-Headlock-Takedown gewesen ist oder so, dass sich Riho da ein bisschen vertreten hat anscheinend?
Nee, habe ich nicht gesehen.
Da habe ich schon gedacht, da gibt's eine Verletzung. Also er hat irgendwie, ist ihm ein bisschen mit dem Fuß hängen geblieben oder so und ist danach gehumpelt. Aber da habe ich schon befürchtet, da wäre irgendwas passiert. Aber ist zum Glück nicht. Auf jeden Fall, fast forward, es sollte den Dive nach draußen geben, auf alle, ne, auf Team Baker quasi. Und dann sind alle weggerannt. Und beziehungsweise Jamie hat ja auch Britt da in Schutz genommen. Und dann hat Rebel die gute Riho hier abbekommen. Und das ist natürlich dann auch schon was, dass es dann wieder ein bisschen Ärger gegeben hat, weil Jamie Hayter sich ja gar nicht um Rebel gekümmert hat. Und also, ich mochte dieses Durcheinander innerhalb des Camps Baker. Wie fandst du das?
Ja, du hast auch die ganze Zeit gemerkt, dass gerade zwischen Jamie Hayter und Britt Baker da sehr große Spannungen sind.
Ja.
Was immer so war, hier, nimm den Tisch und dann Britt sagt immer, was willst du jetzt von mir? Und dann so, hier, mach mal jetzt mal den Tisch und dann alles klar, machen wir. Dann geht das ja auch schief, weil Riho dann irgendwie genug Zeit hat einzugreifen, weil sie sich nicht ganz einig sind. Dann gibt's ja den Dropkick dann gegen Jamie Hayter, wo ich mir auch gedacht habe, da hätte auch viel mehr passieren können, weil der Tisch ja so ganz doof auf ihrem Knie gelandet ist.
Das habe ich mir auch gedacht. Also, das sah super schmerzhaft aus, aber offensichtlich hat Jamie da echt Glück gehabt. Also das war auf jeden Fall nicht angenehm, glaube ich.
Dann hat's ja noch die Sache, wo sie, glaube ich, Handschuh, Mundschutz oder sowas geben wollte. Also irgendwas wollte sie ihr geben, Jamie Hayter. Jamie Hayter wollte irgendwas Britt Baker geben, wo dann auch nur Britt so ein bisschen abgewogen hat, so nee, jetzt nicht. Dann gab es ja noch das Hin und Her, wo sie ihr den Belt geben wollte, was dann aber auch der Ref mitbekommen hat, was dazu führt, dass dann Rebel rausgeschmissen wurde. Also da war immer ganz viel Spannung im Team. Weil ja, am Anfang war es ja ganz klar 3-1, ne? Das fing ja direkt damit an, dass dann Rebel den Fuß packt, dass Jamie Hayter den Fuß packt und dass dann Britt Baker direkt die Chance nutzt, um zuzuhauen. Aber es gab halt immer mehr diese Reibereien, dass Sachen nicht gut genug abgesprochen waren im Team Britt Baker. Also, das fand ich schon interessant, muss aber trotzdem sagen, ich fand das Match war teilweise zwischen Riho und Britt Baker ein bisschen sloppy und unkoordiniert, was so manche Aktionen anging.
Habe ich jetzt nicht so explizit gesehen. Was hast du da Punkte, die du da aufführen kannst, um das zu untermauern?
Also so, wenn manchmal Griffe angesetzt wurden, ich fand, da musste häufiger nochmal so nachgegriffen werden.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das hat man bei der Submission zum Beispiel, glaube ich, bei Britt Baker hat man das gesehen. Ja,
genau da zum Beispiel.
Ja, und auch bei dem beim Lockjaw hat man das ein paar Mal so den Eindruck gehabt, dass das nicht ganz so hingehauen hat. Kann man sicherlich anmerken. Mich hat's nicht so gestört. Also ich fand, dass die Geschichte in sich dann recht gut erzählt gewesen ist und dass da auch keine Pause drin gewesen ist. Und wir hatten so einen schönen Wechsel immer wieder von Britt Baker ist in der Offensive und hat ihre Gegnerin hier unter Kontrolle und dann eben auch die schnellen Wechsel und damit auch Tempowechsel, die Riho dann reingebracht hat, wo die dann eben, ja keine Ahnung, einen Double Stomp zeigt oder ein 619 oder sonst irgendwas, ehe dann wieder die Entourage eingegriffen hat. Und ich finde, das war ein schöner Wechsel, den wir hier immer wieder gehabt haben. Und das mochte ich sehr gern. Und dann am Ende wurde es ja dann auch vollkommen chaotisch, du hast gerade angesprochen, mit dem Belt, der dann noch mit reingebracht worden ist. Und dann der Referee, der Rebel hier rausschickt. Auch das sorgt ja dann für großes Chaos. Dann wird Britt Baker noch in Jamie Hayter rein befördert. Dann gibt's diesen Northern Light Suplex, übrigens sehr, sehr schön gesprungen.
Ja.
Also auch mit dieser enorm hohen Brücke und quasi wirklich auf den Zehenspitzen stehend, also das ist schon echt krass. Und dann, ja gut, es gab mehrere Curbstomps gegen Riho und am Ende ist es dann tatsächlich auch der Lockjaw, der dann nach mehreren Versuchen, und da hatten wir auch eine Kontersequenz noch davor gehabt, wo Riho, ich glaube, es war eine Dragon Suplex zeigen wollte, den dann Britt Baker auch in so eine Art Crossface Takedown verwandelt hat.
Das war sehr gut, das sah richtig gut aus.
Ja, eben, das mochte ich auch. Und deswegen, also für mich überwiegen hier eindeutig die guten Momente. Und am Ende war es dann wirklich dann auch eine Britt Baker, die dann Riho hier zur Aufgabe zwingen konnte. War ein gutes Match. Und ich finde, das war auch ein Match, was gerade durch diese Story-Entwicklung wirklich den Platz als Main-Event-Match hier absolut verdient gehabt hat. Wie siehst du das?
Ja, also finde ich, also allein vom krass, was ist da passiert, hatte ich mit Sammy gegen Dustin mehr Spaß. Aber das hier hat von der Story her natürlich viel mehr Sinn gemacht, weil das auch im Gegensatz zu Sammy gegen Dustin eine vernünftige Story hatte, wenn man mal jetzt ganz ehrlich ist. Also auch gerade diesen Dragon Suplex Content, den fand ich richtig, richtig stark. Hab mir auch nochmal aufgeschrieben. Was ich wiederum komisch fand, ich weiß nicht, welcher Move es sein sollte. Da ist dann kurz vorm Finish dann Riho auf Britt Baker zugerannt und Britt hat dann mit so einem komischen Kick gekontert, wo er sich nach hinten wirft.
Kick, ja.
Das sah auch nicht gut aus, fand ich übrigens.
Ich glaube, das sollten die Meteora Knees werden, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ja, das war auch, wo ich gesagt habe, so, keine Ahnung, irgendwie war das nix.
Ja, das war vom Timing her. Britt hat sich ein bisschen zu früh hingelegt und dadurch sah Riho dann einfach doof aus, weil sie quasi in den Abkick reingerannt ist.
Genau. Und mich haben ein bisschen gestört, dass die Schläge von Riho so unsaftig aussehen. Das fand ich immer ein bisschen blöd. Also
ich finde, Riho hat generell natürlich das Problem, dass sie absolut zierliche Persönlichkeit ist und deswegen natürlich so Schläge, gerade auch gegen eine etwas größere Frau wie Britt Baker, dann natürlich ein bisschen, fehlt da ein bisschen die Wucht noch, so ein bisschen die Dominanz natürlich dahinter. Das stimmt schon. Aber trotzdem, also für mich hat es hier funktioniert, auch gerade mit dem Durcheinander immer wieder. Ich mag ja sowas und mir ist dann tatsächlich so eine Story, die wir dann hier im Match haben, wichtiger als ein Canadian Destroyer durch den Tisch.
Was? Ja, also ich glaube auch, dass es da Sinn macht. Die Frage ist jetzt aber, also wenn jetzt dann irgendwann Jamie Hayter sagt, Mann, das geht mir hier alles auf den Sack, ich habe keinen Bock mehr. Ist das ein krasser Moment?
Muss man halt noch ein bisschen aufbauen, ne?
Ja, also sagt mir so, Mann, jetzt Jamie Hayter bricht da aber aus. Richtig cool, da habe ich ja richtig Bock drauf. Weil die Leute sind da, glaube ich, dann trotzdem eher, also in so einem Fall, glaube ich sogar, dass die Leute eher sagen, ey, Jamie Hayter ist mir egal, ich bin weiterhin für Britt Baker.
Ja. Das könnte ein Problem werden, ja. Und ich glaube auch, dass Jamie Hayter, also du musst, entweder musst du dann Britt Baker komplett zum Babyface turnen, indem du halt eben Jamie Hayter als Heel hier agieren lässt. Oder du musst gucken, dass quasi Jamie Hayter zu Unrecht schlecht behandelt wird oder zu Unrecht in der Ecke gedrängt wird und dadurch quasi als Babyface ausbrechen kann. Aber ich tendiere eher dazu, dass man langfristig sagen wird, wenn man hier was splittet, also hört euch den Jahresausblick an, da ist das ein sehr großes Thema. Aber ich glaube eher, dass man es dann so macht, dass Jamie Hayter als Heel hier rausgeht und dass Britt Baker als Babyface hier avanciert, weil de facto ist es ja. Also wäre das eine Möglichkeit, die du auch sehen würdest? Also siehst du Jamie Hayter dann eher als Heel oder als Face?
Ich sehe Britt Baker als die, die bejubelt wird. Egal, was sie macht.
Okay.
Also, das ist so ein bisschen das Problem. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass dann so die Leute krass reagieren würden auf Jamie Hayter. Und ja, also, wenn, dann könnte man wirklich sagen, man nutzt dann die Chance, um Britt Baker ein bisschen Face oder David würde sich freuen, so Tweener-mäßig zu turnen. Man sagt, sie ist halt noch insofern Face, aber sagt trotzdem immer hier, ich bin trotzdem die beste aller Frauen. Und das beweise ich jetzt eben, indem ich dann einfach alleine gewinne. Mhm. Und nicht irgendwie mit Ablenkung und sowas alles. Das könnte ich mir dann eben vorstellen. Aber also, das ist ja das Problem, was wir auch im Ausblick besprochen haben. Es fehlt so ein bisschen, es fehlen so diese Gegenparts zu den großen Frauen in der Women's Division.
Ja. Das ist ein Problem. Aber das wird man hoffentlich dann jetzt auch in Zukunft angehen. Also hier ist ja, die Geschichte ist ja da und daraus können sich dann eben auch entsprechend Charaktere entwickeln. Ich habe auch auf manchen Websites und bei manchen Portalen gelesen, wo es dann hieß, dass Jamie Hayter auch jemand ist, mit der zu rechnen ist, auch jetzt schon im aktuellen Jahr, dass man die hier auch in der Title-Fehde reinstecken könnte. Die haben wir bei unserem Ausblick ganz vergessen. Wie siehst du das?
Ich muss halt sagen, die gibt mir gar nichts, ne? Also ich finde die komplett egal. Also, nee, also ich persönlich sehe es jetzt nicht. Toni Storm sehe ich. Bitte hol Toni Storm.
Müssen wir mal sehen. Also ich sehe Jamie auch noch nicht als wirklich absolute Top-Contender. Aber das kann man alles machen. Also im Klar. Sinne von, dass, da kann man dran arbeiten. Hängt natürlich stark von der Positionierung, von der Story ab, ob es dann gelingt. Es steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Fan. Also ich finde, bei ihr ist es ganz krass tagesformabhängig. Also mal funktioniert die für mich und dann denke ich mir so, ah ja, da ist was. Und mal denke ich mir so, nee, vielleicht auch doch nicht. Also ich bin da auch noch nicht wirklich sold, was ihren Charakter angeht. Die ist eine solide Wrestlerin, aber ob es dann wirklich für ganz oben reicht, müssen wir mal abwarten. Ja, und damit geht dann auch die Show hier off air, muss man natürlich sagen, die haben sich am Ende alle wieder vertragen, da gab's ja auch noch mal ein bisschen Disput, da hat ja dann Rebel sich erst den Belt geschnappt, dann hat sich Jamie den Belt geschnappt, so ein bisschen grantig, und dann hat man schon gedacht, so, oh, was passiert jetzt, und dann hat Jamie aber den Belt an Britt weitergegeben, und da gab's ein kurzen Anstach-Contest, und dann gab's aber die Umarmung, und Rebel hat sich gefreut, und dann gab's den Group-Hug, also man spielt hier schon ganz gut mit dem Foreshadowing, oder?
Ja, genau. Also es wird irgendwann passieren. Jetzt ist es noch nicht passiert, jetzt haben sich noch alle lieb. Rebel hat unfassbar nervig geschrien. Ende der Show.
Genau. Und das war dann auch das erste von insgesamt ja 4 jährlichen Specials, die wir dann auch 2022 bei TNT sehen werden. Wie gehst denn du jetzt aus AEW Battle of the Belts hier raus?
Es war, wie du gesagt hast, jetzt dadurch, dass jetzt auch nicht so die krassen Belts verteidigt wurden, und dass jetzt sogar noch Cody gegen Sammy Guevara weggebrochen ist, war es wie eine Ausgabe Rampage, muss ich ganz klar sagen. Also, ich habe jetzt meine Zeit absolut nicht bereut. Ich wurde gut unterhalten. So, letztendlich, das geht ja auch nur 50 Minuten oder sowas, ne?
Ja.
Also, da kann man jetzt sowieso nichts sagen. Nur, man muss sich erstmal damit abfinden, dass das immer weniger wichtig wurde, als man sagte so, oh, Battle for the Belts, Hangman and Page, krass, Lucha Bros, krass, krass, krass. Und dann ging es so immer peu à peu ein Stück weiter nach unten.
Ja, also mir ging es ganz ähnlich. Ich finde, das war eine solide Wrestling-Show, die wir hier gehabt haben, mit dezentem Storyline-Fortschritt. Aber da war jetzt kein Match dabei, wo du in Zukunft sagen wirst, hurra. Also ich bin mal gespannt, was hier in Sachen Ratings, was da zustande kommt. Ich denke, das wird irgendwas um die 500.000, 600.000 werden, maximal, wenn überhaupt. Und ja, dann wird sich zeigen, ob das eben ein Erfolg ist. Ich meine, für TNT ist es Content, das ist was Gutes. Für AW ist es Content, das ist auch was Gutes. Aber ich hoffe trotzdem, dass man in Zukunft, wenn man so Specials macht, das nicht so fließbandmäßig macht. Also ich will ein bisschen mehr haben als nur, da steht halt ein Name drüber. Und das wird dann noch nicht mal alles richtig gehalten, was da vielleicht auch mal es wurde nicht versprochen, aber was da angedeutet worden ist und womit viele dann auch gerechnet haben. Das hat mich ein bisschen gestört einfach. Und ja, es war für mich eine Episode von Rampage mit ein bisschen mehr Gold als üblich und eben mit sehr viel Titelverteidigung und eben einem neuen Interims-Champion. Ich habe es aber auch, wie du schon gesagt hast, ich habe es nicht bereut, weil das waren dann alles gute, ordentliche Matches, die haben alle Spaß gemacht. Und insofern, sollen wir hier eine Bananenwertung vergeben?
Boah, ist schwierig. Boah, ja, mehr müssen wir schon, ne? Ist jetzt ja quasi eine Review. Und dann
eben.
Eine Review braucht auch Bananen. Ich würde so eine 5 geben. 5 von 8. Ja. 4,5 oder 5 von 8, so.
Ja, würde ich auch. Ich würde 5 geben. Bin ich auch bei dir. Also ich habe jetzt auch vorher überlegt, so 4 finde ich ein bisschen zu streng, weil das erste und das dritte Match waren richtig gut. Da hatten sie mich auch, also speziell beim Damen-Match war ich wirklich dabei. Da hat mich die Story dann sehr interessiert. Also, sag ich auch ehrlich, mehr interessiert, als ich mir das im Vorfeld gedacht habe. Und deswegen kriegst du von mir dann auch eine 5. Bin ich bei dir. So, und damit sind wir erstmal durch, Kai.
Ja, damit sind wir durch mit dem ersten TV-Special.
Genau, werden wir dann auch wahrscheinlich fortführen. Also schreibt uns ja gerne mal, wenn ihr so Special-Episoden dann auch gerne gereviewt haben möchtet. Machen wir das natürlich gerne. Und schreibt uns ja gerne, wie euch das hier gefallen hat. Kai, abschließende Worte.
Ich bin einfach froh, dass wir jetzt so entspannt Wrestling weggucken können. Also das macht Spaß. Schön hier mal da und so ein bisschen, ne? Nicht so ein 3-Stunden-Klopper, sondern auch mal sagen, ach, hier weißt du, so auf dem Sonntagmorgen kannst du frühstücken, kannst dabei so 50 Minuten ein bisschen gutes Wrestling schauen. Das ist ganz angenehm, da kann ich mich nicht beschweren. Also so ein kleiner Appetit haben.
Ja, finde ich auch nett, bin ich bei dir, aber wir werden natürlich auch dann jetzt die ganzen großen Events gerade jetzt im Januar dann natürlich auch wieder haben mit Wrestling Kingdom, wollen wir auch noch eine Review zu machen und vor allem haben wir natürlich auch den Rumble vor der Brust, also da kommt noch einiges. An der Stelle mache ich den Deckel auf den Podcast, sage wie immer Dankeschön fürs Unterstützen, Dankeschön fürs Dabeisein und Zuhören und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss!
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.